Lockdown 2020, in der ersten Woche, wo der Lockdown dann gelockert wurde, durften wir ja nur bis 20 Uhr aufmachen. In der zweiten oder, ich glaube, in der zweiten oder dritten Woche dann bis 22 Uhr, wenn wir uns daran erinnern. Und wir haben uns gefreut, 20 Uhr, okay, dann haben wir mit dem Menü damals um 16 Uhr begonnen. In dieser ersten Woche, wo 4 Monate zu war, kam ein Chefredakteur von so einem Guide, wo du sagst, kann man machen, aber in der Unseriosität sind wir schon nah dran, weil da also ein Team zu messen ist schon eine Nummer, aber steht ihm frei. Dann hat diese Person, Chefredakteur, draußen nach 20 Uhr mit dem Tobias noch ein Bier am Brunnener Marktplatz getrunken. Und jetzt stellen wir uns mal vor, der sagt, wenn ihr mich zur Premiere zu Richard Wagner bringt, werdet ihr Koch des Jahres.
Das ist dreist.
Und wir sind nicht Koch des Jahres geworden, weil ich mir gedacht habe, der kann sich mal schön draußen die Nase platt drücken, wenn alle da drüben über den roten Teppich von den Wagner-Festspielen läuft. Du bestimmt nicht. Da passiert bei mir was, das ist das fränkische Urgestein, charakterliche Drecksau. Moment, da bin ich. Da sage ich, na.
Herzlich willkommen zu einer außergewöhnlichen Folge Fränkischer Talk. Diesmal ist einer der berühmtesten und beliebtesten Franken bei mir zu Gast, der 2-Sterne-Koch und Entertainer Alexander Herrmann. Und heute klingen wir etwas anders, denn wir haben nicht in unserem kleinen Podcast-Studio, sondern zum ersten Mal live vor Publikum aufgezeichnet. Ihr hört also heute nicht nur Alexander und mich, sondern auch die Gäste im Raum, die mit uns lachen und ab und zu applaudieren. Noch mehr Infos über Alexander und sein außergewöhnliches Leben, Fotos und Videos von diesem Live-Podcast gibt's auf www.fränkischer-talk.de. Und jetzt geht's los. Viel Spaß! Ja, ich freue mich auch, dass Sie alle da sind. Aber ganz besonders freue ich mich, dass Alexander da ist. Genau, setz dich bequem.
Das ist ja gleich einmal, also es gibt ja so also wie jetzt hier, ne? Dieser Stuhl, dieser Sessel, der ist so wunderbar, so zum Sitzen, ist echt herrlich. Das sind auch so Sessel, die zum Beispiel gerne in so Talkshows verwendet werden. Wenn du bei Markus Lanz in diesen Sesseln sitzt, sind die sehr bequem. Du siehst aber in der Kamera aus, weil du bist wie so reingepresst, vor allem wenn du mal 1,86 groß bist. Und dann habe ich gelernt, man muss sich vorne so auf die Kante setzen. Und ich glaube, deswegen sitzt der Markus auch vorne immer auf der Kante und dann sieht man immer seine Stiefletten, die er dann immer so schwenkt oder so. Weil sonst schaust du nämlich unglücklich aus. Deswegen bin ich froh, dass es ein Podcast ist.
Wir machen ein paar Fotos.
Oh, Podcast mit Foto. Ich bleib vorne sitzen.
Mal gucken, wie lange du das durchhältst. Mach's dir bequem. Hauptsache, du sitzt gemütlich. Ich hoffe, der ist besser als bei Markus Lanz.
Der ist wesentlich besser, das muss ich schon mal sagen. Das ist auch mal fränkischer.
Das stimmt, definitiv. Ja, vorstellen muss ich dich in dieser Runde eigentlich fast gar nicht mehr. Du bist Chef des Posthotels in Wirsberg im Landkreis Grünbach, hast zusammen mit Tobias Beetz ein 2-Sterne-Restaurant namens Aura, was in keiner Aufzählung vorkommt. Du bist Schwimmbad-Kiosk-Besitzer, hast Restaurants in Nürnberg, bist Vater, Ehemann, Entertainer, TV-Star, einer der ersten Promi-Köche, die wir in Deutschland überhaupt hatten und erklärter Franke, der seine Heimat wirklich liebt. Willkommen, schön, dass du da bist.
Ich freue mich sehr. Vielen herzlichen Dank für die Einladung, die ich, Achtung, sehr persönlich nehme. Dankeschön.
Das freut mich sehr. Du bist vor einer halben Stunde hier angekommen und ich habe dich sehr bewusst nicht gefragt, wie deine Anreise war. Diese Frage hast du nämlich.
Ja, total.
Warum?
Das hat ja was mit Hotels zu tun. Und wenn du eben durch die Republik reist und öfters in Hotels bist, dann ist es ja so, dass du also bevor du das Zimmer ja bekommst, musst du ja reservieren. Dafür musst du ja alles Mögliche abgeben. Deine Adresse, Kreditkartennummer, vielleicht noch polizeiliches Führungszeugnis, wo du herkommst, warum, weshalb und so weiter. Du gibst alles einmal ab. Dann sagen sie, okay, Zimmer ist reserviert. Dann kommst du dahin, dann läufst du auf die Rezeption zu, da schaut dich an und sagt, grüß Gott, dann sagst du deinen Namen und dann fängt er an zu tippen. Und du weißt, dass er so Gefühl, wie lang dieser Name, wenn der eingetippt ist, wieder ist. Und der tippt dann immer gefühlt länger und weiter und hier und dick, dick, dick und da und jenes. Und du denkst immer, ich habe das schon alles reserviert. Und dann haben sie dich gefunden im System. Und in dem Moment fühlt sich erst einmal der Rezeptionist sehr sicher. Und dann schaut er dich an und sagt, hatten Sie eine gute Anreise? Und dann denke ich mir immer, was bringt diese Frage? Ja? Ich noch niemals, wenn ich, weiß ich nicht, ich bin über die Fußgängerzone gegangen und was ist dein Lieblingsmodelabel?
Schleichwerbung, Komma.
Hugo, Komma.
Komma, ja. Kommt mit C vorne.
Das ist eine Mode.
Ja.
Ist eine. Mach mal Gucci draus, okay?
Mach mal Gucci.
Gut, also, ich bin da. Du gehst, Gucci. Wenn du reingehst, okay, zu Gucci, da sagt ja auch keiner an der Tür, sind Sie gut über die Fußgängerzone gekommen? Das ist, also die Frage ist relativ absurd, weil die Antwort nicht wichtig oder nicht wirklich gut ist. Wenn du nämlich zu dem sagst, nein, ich hatte keine gute Anreise, dann schaut er dich an und sagt, das tut mir aber leid. Da sagst du, ja, und jetzt, was fragst du denn? Und dann sagen die dann sowas wie zum Beispiel, ja, dann kriegen Sie jetzt ein besonders schönes Zimmer.
Ja, und das hätte ich nicht bekommen, wenn meine Anreise gut gewesen wäre.
Das ist das Problem. Hast du eine gute Anreise?
Gibt es ein schlechtes Zimmer.
Gibt es ein blödes Zimmer? Hast du eine schlechte Anreise? Dann da schon her. Also das Beste, was du raushandeln kannst, ist dann der Gutschein an der Bar für ein oder zwei Freibier. Das haut dann hin. Ja. Also mich nervt einfach diese Anfrage, weil sie ist absurd, weil sie, egal welche Antwort du gibst, man sollte was anders machen, um in Kontakt zu kommen.
Was ist denn die beste Frage, um mit einem Gast in Kontakt zu kommen für dich?
Also wenn ich jetzt an dieser Rezeption wäre, und wir drehen es jetzt mal rum, ich bin Rezeptionist und ich sehe dich, und wir haben das jetzt, ich habe dich gefunden im System und ich weiß auch schon, welches Zimmer du bekommst, dann würde ich sagen, Sie schauen so entspannt aus, Ihre Anreise muss toll gewesen sein, wir haben für Sie auch das passende Zimmer. Und dann fühlst du dich ja schon mal gut, ja, und dann bist du schon dabei und dann sage ich, welches Getränk hätten Sie denn gern an der Bar?
Ah.
Ja, und dann sind wir doch schon im Gespräch. Ja. Also was auch immer. Es gibt, glaube ich, 1000 andere Möglichkeiten als diesen Standard, den du ja überall hast, an jedem Hotel rauszuhauen. Und deswegen nervt er mich, glaube ich, auch. Weil er so unüberlegt und so standardisiert ist, ohne dass dahinter was nachkommt. Er ist bedeutungslos.
Du bist ja als Hotelchef jetzt schon ein alter Hase, wenn ich das so sagen darf. 1996 hast du übernommen nach deiner Ausbildung. Und
sagen wir mal übernommen, ich bin da eingestiegen. Die Übernahme, das ist vielleicht vor guten 10 Jahren her, 12 Jahren oder sowas. Aber nachdem ich ja in dem Hotel aufgewachsen bin, das heißt, jetzt darf ich ja mit 53 Jahren, kann ich mal sagen, ab 3 habe ich mich erinnert, bin ich 50 Jahre in diesem Hotel und so gesehen bin ich dann ein alter Hotelhase, das kann man sagen, weil ich das durch meine gesamte Entwicklung durch in allen verschiedenen Facetten erlebt habe.
Was ist denn das Beste daran, in einem Hotel aufzuwachsen?
Also, jetzt muss man natürlich schon auch, ich glaube, das ist vielleicht heute sogar fast äquivalent, aber die Verknappung vor, sagen wir mal, 40, 45 Jahren war natürlich eine andere. Also sowas wie Sinalco, die ja dann mal abgelöst wurde von der Fanta, also Limonade, die war ja bei uns immer da. Wir hatten eine Eistruhe, wo die verschiedensten Achtung, fränkischen Eisspezialitäten von Schöller damals da drin waren. Ich weiß noch, als dieses Schokoladenchips-Eis erfunden wurde, also Schokoeis mit Stückchen drin. Ne? Also, und ich konnte der Gefühl zugreifen. Das hat ja auch keiner, wie soll man sagen, in dieser Zeit war auch das Heranwachsen für Kinder nicht ganz so unter den Argusaugen des Helikopters begleitet vom Bulldozer. Man konnte Mensch sein. Ne? Das heißt, ich konnte in diesem Hotel eigentlich recht viel erleben und auch automatisch meine Grenzen ausloten. Wir hatten ein Schwimmbad, das heißt, ich konnte da drin natürlich auch schwimmen gehen und das alles mit meinen Kumpels und Freunden. Und stelle man sich nur vor, später im heranwachsenden Moment, also heutzutage gab es ja oft diese Alkopops, die sich ja so Limo mit Alkohol gemischt haben, das haben wir früher selber gemacht.
Bisschen stärker wahrscheinlich.
Ja, und auch da war das interessant, die eigenen Grenzen kennenzulernen. Ja? Und das klingt jetzt natürlich ein bisschen spielerisch und war es auch. Aber es sind natürlich auch Herausforderungen dabei, weil unterm Strich jeder Gast oder jeden Menschen, den du begegnest, ist ein Gast und da musstest du schon Haltung auch mitbringen. Und jedes Fetzelchen oder Papierchen, was du am Boden gefunden hast, das war aufzuheben und das steckt so drin in einem. Also das ist schon, es war zwischen Freiheit, aber auch mit Aufgabe begleitet war das Heranwachsen.
In der eigenen Küche hast du ja die ersten Schritte gemacht, durftest schon ein bisschen helfen, hier ein bisschen rühren, da ein bisschen anrichten. Und irgendwann kam ja die Frage, machst du das weiter? Willst du Koch werden? Willst du Gastronom werden oder nicht? Es gibt da eine Geschichte mit einem kleinen Ausflug in Richtung Tierarzt. Ne? Magst du dir mal erzählen, was da los war?
Also mein Vater Jäger. Jäger hat was, Hund. Und der beste Kumpel von dem Hund war ich. Und es war so ein deutscher Kurzhaar, also jetzt nicht ganz so klein. Und ich vermute, ich war so zwischen 6 und 7 Jahre alt. Also ich kann es nicht mehr genau sagen. Aber der Hund hat genießt.
Kommt vor.
Und dann habe ich mir gedacht, naja, das ist ja ganz klar, wenn der Schnupfen hat, braucht er Eukalyptussalbe. Und wie soll man sagen, diese haarige Brust des deutschen Kurzhaars mit Eukalyptussalbe eingeschmiert, hat dem Hund sehr gefallen. Er hat es wirklich, also ich hatte auch so den Eindruck, dass ich das, also so eine, ich fühlte mich kurzzeitig wie ein Wunderheiler, vor allem, das wurde bestätigt, als da diese Eukalyptusdämpfe begonnen haben. Und die feine Nase des Jagdhundes getroffen, ist sehr ein bisschen nervös durch die Wohnung gesprungen. Jetzt habe ich natürlich gedacht, bist du Wahnsinn. Also einmal die Hand angelegt, der Hund ist geheilt, er hat Energie. Und da kam zeitgleich mein Vater, dann habe ich das ihm erklärt und dann haben wir eine Not-OP für den Hund in der Badewanne gehabt, dass wir es wieder runtergewaschen haben. Und damals hat mein Vater mir den ersten wichtigen Tipp meines Lebens gegeben, dass ich mehr Talent hätte, Schnitzel zu panieren, als Hunde zu heilen. Und dann habe ich, glaube ich, das mit dem Tierarzt auch relativ schnell sein lassen.
Dafür bist du ein echter Meister im Schnitzelpanieren geworden.
Naja, ich meine, ich bin Tierarzt in der 2. Ebene. Ich verarbeite, ist ja wurscht.
ja. Vegetariern gefällt das nicht.
Ja, aber Vegetarier gefällt ja sowieso nichts. Also das ist, ja.
Zurück zur eigentlichen Frage. Wenn das mit dem Tierarzt nicht geklappt hat, gab es irgendwann den Moment, wo du daran gezweifelt hast, ob das eine gute Idee ist, Gastronom zu werden, oder war der Weg einfach klar?
Ach, gezweifelt habe ich nie. Vor allem, ich glaube, so als Kind ist es, ja, ich muss es vielleicht andersrum sagen, es ist meiner Familie sehr gut gelungen, mich durch eine absolute Natürlichkeit zu diesem Beruf nicht nur zu bringen, sondern zu begeistern. Also eins davon ist die Richard-Wagner-Festspielzeit, die ja für uns schon immer sehr wichtig war. Ich weiß auch immer noch, dass wir von unseren Zimmern ausgezogen sind und sind wir auf den Dachboden gezogen. Das heißt, wir haben da 6 Wochen am Dachboden gewohnt, weil wir diese Zimmer gebraucht haben für Gäste. Das war die Hochsaison. Und ich habe in der Zeit Koffer getragen. Und das war das Beste, was du überhaupt machen kannst, weil die Damen, die kamen ja mit mehreren Roben. Also das, was damals an Kleidung auf dem Festspielhügel getragen wurde, das ist ja mit heute gar nicht mehr vergleichbar. Also das war wirklich Wahnsinn. Und die waren auch schwer. Und jetzt haben die natürlich 3 oder 4 verschiedene mitgebracht, weil man wusste ja nicht, wie das Wetter ist. Dementsprechend habe ich diese schweren Koffer immer hochgetragen. Und dann habe ich gelernt, am richtigen Zeitpunkt, wenn du diesen Koffer abstellst, musst du dann so einen leichten Seufzer bringen, der das Herz der Dame so packt, dass es ihr klar ist, dass sie ihr Mann anschaut und sagt, also dem musst du aber ein bisschen was geben. Und so habe ich immer so 2 Mark, 3 Mark, 5 Mark und so weiter bekommen. Und damit habe ich mir einfach in dieser Festspielzeit, und dann habe ich auch Stundenlohn gekriegt, weil ich mein Frühstück mitgeholfen habe und so, dann habe ich mir immer so zwischen 500 und 800 Mark erarbeitet.
Nicht schlecht.
Das würde ich immer sagen, heute umgesetzt, ist vielleicht gefühlt wie 2000 Euro. Und was macht man mit so, also das war geheimes Geld. Das wusste ja meine Familie quasi nicht wirklich. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass das so lukrativ ist. Sonst hätte ich ja keinen Stundenlohn gekriegt. Ne? Und davon habe ich mir dann Dinge gekauft, die vielleicht pädagogisch nicht wertvoll sind, also in Augen von Erwachsenen, wie zum Beispiel ein Rambo-Überlebensmesser.
Ganz wichtig.
Wurfsterne, Ninja-Wurfsterne. Die brauchst du. Das ist, wir sind in Franken. Also da können Dinge passieren, das ist, ja, bist du Franke, wenn's, wie soll man sagen, unkritisch läuft, bist plötzlich Ministerpräsident. Also, ne? Und irgendwo das Leben zwischen Gutenberg, Gottschalk und Posthotel war dann einfach für mich, dass ich mit diesen schönen Erfahrungen, die ich einfach in diesem Hotel einfach erlebt habe, für mich es nie in Frage gestellt war. Ich wusste, dass das eine Form von Leidenschaft ist und da geht auch mein Herz auf.
Das heißt, ich verstehe das richtig. Du hast schon als Kind begriffen, dass man mit einem richtig guten Hotelservice Sterne verdienen kann.
Ja, könnte man so sagen. Oder zumindest, ich nenne es mal so, eigentlich eine Mischung aus Stolz und Erfüllung. Ja, weil es auch was Schönes ist, wenn du zum Beispiel in so einem Küchenteam bist und mit denen oder für die was geleistet hast, dann kriegst du eine gewisse Form von Anerkennung. Und also Stolz für einen Menschen selber zu erschaffen, heißt ja immer, dass du über dich hinauswachsen musst. Und es geht ja nur mit Aufgaben. Und es geht oft mit Aufgaben, wo du sagst, ich weiß gar nicht, wie ich die jetzt erstmal schaffen soll. Und wenn du die dann schaffst, dann kommt dieses Gefühl, wo du sagst, wow, erstmal von sich selber überrascht. Und manche nennen es Selbstwertgefühl, ich sage Selbstachtung, weil man dann auch mehr einen Bezug zu sich auch bekommt. Und man kriegt eine andere Form von mentaler Stärke, aber auch so ein schönes, tiefes, erfüllendes Gefühl. Und das war's eigentlich. Und das ist nicht allein der Gast, sondern es ist eigentlich, das sind immer die Menschen, mit denen du das gemacht hast. Das war eigentlich so für mich und das, wenn man so sehen möchte, bis heute noch ein wichtiger Moment.
Da stellt dich eine Sache ganz stark heraus gegenüber anderen Sterneköchen aus deiner Liga. Du nimmst Tobias Baetz immer mit in sämtliche Bewertungen, in den Namen. Der ist an deiner Seite, das ist dein Küchenchef. Du trägst diesen Ruhm nicht alleine. Das hat dir in deiner Branche nicht nur Freunde eingebracht. Ne? Also da gab es durchaus...
Ich bin der Stachel im Fleisch der Kollegen.
Warum? Was ist so schlimm daran, wenn man...
Naja, also es ist natürlich... Die Geschichte ist jetzt, oder meine Antwort ist im Grunde jetzt fast aus dem Ende heraus erzählt. Ich muss natürlich dann nachher nochmal ein Stück zurückschwenken. Aber grundsätzlich ist so, dass es meines Erachtens keinen großen Küchenchef gibt, der nicht mindestens einen, wenn nicht sogar zwei herausragende Stellvertreter hat. Ich nenne sie mal ganz bewusst Stellvertreter. Und wenn du sie... Und ich glaube, da gibt es vielleicht auch so manchmal einen narzisstischen Hintergrund oder Untergrund, wie auch immer, diese nicht nach vorne zu stellen. Und wenn ich das natürlich, also ich habe es ja getan und jetzt kriegst du damit den zweiten Stern. Und dann ist es natürlich für viele Kollegen, wo es einen Stellvertreter gibt, ist es natürlich unschön, weil ich es ja tue. Aber ich tue es ja nicht irgendwie für irgendjemand anders, sondern ich tue es auch wirklich singular betrachtet einfach nur für uns. Und jetzt springe ich eben zurück, also als das Kochduell 1996 so losgegangen ist, da war das für uns natürlich in Würzburg schon ein Riesengeschenk, weil ich meine, wir sind zwar nicht am Arsch der Welt, aber wir können ihn von dort aus ganz gut sehen. Und es ist übrigens noch nie hat mich in den letzten 30 Jahren jemand gefragt, in welche Richtung ich blicke. Ne? Also, ja. Aber wir mussten schon
in welche Richtung blickst du?
Ich hab's vergessen. Ja. Nord-Süd-Schwäche. Und es war für uns schon wirklich gut, weil dadurch Gäste zu uns gekommen sind, die ja so uns nie gefunden hätten. Und ich meine, heute klingt es ja absurd, aber wenn man jemanden die Frage stellt, was 2006 bei der Heim-WM die meist runtergeladene App war, fangen alle an zu überlegen. Man braucht aber nicht überlegen, weil das iPhone gibt es erst seit 2007.
Ja.
Das heißt, wir vergessen eigentlich, ab wann sich die Welt eigentlich so massiv geändert hat. Das ist gar nicht so lange her. Also salopp gesagt 15 Jahre. Und davor waren wir froh, dass es sowas wie Internet gab, aber eigentlich haben die Leute Prospekte angefordert. So, und somit konnten wir über Fernsehen wirklich echt wachsen. Und dann gibt es natürlich Momente, gerade am Anfang, wo der Tobias und ich am selben Tag da waren und dann gab es Tage, wo ich nicht da war. Und es war am Anfang immer ein bisschen unangenehm, weil die Leute immer gesagt haben, ja, sie hätten auch ganz gern, dass ich hier bin. Und wo du einfach sagst, naja, aber so geht es jetzt auch nicht. Ja? Und wir haben die Dinge gemeinschaftlich entwickelt, weil das Wichtigste dabei ist, ich wusste ja, wenn ich nicht da bin, hat er genauso viel Verantwortung, als wenn ich da bin. Das ändert sich eigentlich nicht viel. Und damit war es klar, ich muss ihn ertüchtigen und gleichzeitig auch sein Talent und seinen Antrieb eigentlich fördern. Und das ist jetzt eine Geschichte, die über fast 16 Jahre jetzt so geht. Ich habe die jetzt sehr komprimiert eigentlich erzählt. Und ich habe dann irgendwann einmal, habe ich gesagt, komm mal mit raus. Und es hieß ja mal Restaurant Alexander Herrmann. Mhm. Und dann stand da drunter bei Tobias Baetz. Und da sagt er, da steht ja mein Name. Und sage ich, ja genau. Und da sagt er, warum steht mein Name da? Sage ich, naja, weil wenn ich nicht da bin, ja, dann ist es einfach auch wichtig, dass dein Name genauso dasteht, damit du genauso auch wirklich bei den Gästen diese Haltung erfährst, die du auch verdient hast, wenn ich da bin. Und das hat ihn auch sehr angespornt und auch ein bisschen mit in die Pflicht auch genommen. Und das sind so genau diese Dinge, wo du dann über dich hinauswächst. Ja? Weil es ist eine Form aus Ehre und Vorschusslorbeer, aber es ist auch großer Respekt. Aber all diese Dinge, die machen was mit dir. Weil Großzügigkeit, Respekt zu zeigen und so weiter, ist plötzlich ein Antrieb von dir. Wie wirst du von außen betrachtet? Und das bringt dich manchmal einfach ins nächste Level hinein. Und das ist beim Tobias über Jahre hinweg eigentlich gelungen.
Mhm. Ihr seid ein super Team. Alles, was man irgendwie von euch so mitbekommt, ja, da hat man das Gefühl, dass das wirklich gut funktioniert. Kannst du mal beschreiben, wie ihr arbeitet? Also wie entsteht ein neues Menü? Wer macht was? Wie involviert bist du? Kochst du da überhaupt noch oder probierst du nur noch? Wie ist der Prozess?
Wenn ich jetzt sage, ich habe in dem Moment ein Kochverbot, klingt das echt komisch, aber ich darf mich da nicht einmischen. Also 2008 haben wir den ersten Stern bekommen und 2009 kam der Tobias in den Betrieb. Und damals war es schon auch so, er war ja vorher mal schon da, der war ja 4 Jahre dann woanders, dass ich dann auch für mich klar gesagt habe, ich muss ein Stück aus der Küche raus und dieses Form von Vakuum, das wird sein Raum werden, dass er das erfüllt. So kann man sagen, sind wir über die letzten 15, 16 Jahre immer weiter nach vorne gewandert. Also auch er ist ein ganzes Stück aus der Küche schon raus und es sind andere hinterhergezogen. Das ist ein Wachstumsprozess. Und deswegen komme ich von dem, was wir heute haben. Wir haben ja mit dem Joshi Oswald einen eigenen Food Scout, der auch vor 10 Jahren im Grunde diesen Job bei uns bekommen hat, aus unserem Team heraus, weil er so talentiert auch war. Also er hat den roten Teppich der Karriere bekommen und ist einfach auch drüber gelaufen. Das muss man einfach sagen. Der Joshi ist ein unfassbar toller Kommunikator, ein liebevoller Mensch, ein humorvoller Typ, ein bisschen ein Philosoph. Und der arbeitet ja mit fast 100 Landwirten zusammen.
Jetzt falle ich dir ganz kurz ins Wort.
Bitte.
Wer Joshi nicht kennt, möge bitte unseren Newsletter Feines aus Franken abonnieren, denn da ist er Gastautor und schreibt mit Abstand die schönsten, coolsten und regionalsten Geschichten. Also kurzer Werbeblock von dieser Seite.
Ja, für den Joshi kann man auch wirklich, der ist so ein, auch so ein uneidler und liebevoller Typ, der ist einfach super.
Ja,
das ist wirklich einfach brillant. Und das ist auch das Schöne, dass er diese Brillanz natürlich nicht nur zeigen konnte, sondern auch entwickeln konnte. Ja, du brauchst ja Raum für diese Schritte. So, der Joshi ist dafür zuständig in unserem Future Lab, das nennt sich Anima, Lebensmittel, regionale, aber vor allem saisonal am besten Zeitpunkt im Grunde als Ernte, sage ich mal, einzufahren und dann über Fermentieren, Einlegen, Trocknen und so weiter zu Delikatessen zu machen. Ich werde jetzt auf den Prozess gar nicht eingehen, weil sonst dauert es zu lang, weil wir eher mal aufs Menü hingehen. Das sind unsere eigenen, muss man sagen, das ist wie eine eigene Gewürzwelt, die wir haben. So, wir treffen uns als einen festgeschriebenen Tag, der wird kalendermäßig erfasst. Wir haben es eigentlich fürs ganze Jahr schon fix, wann. Und dann hat der Joshi 40, 50 kleine Schälchen mit den neuesten Produkten aus dem Future Lab, die wir dann probieren. Und dann fangen wir an, im Grunde unser Menü zu schreiben, indem wir, und das ist der Unterschied zwischen früher und heute, früher haben wir es genau hingeschrieben, was wir wollen. Jetzt mittlerweile sind es eigentlich nur noch Geschmacksmuster. Also zum Beispiel, dass wir schreiben, wir wollen Reh und dann haben wir hier, weil wir tolle Schwarzwurzeln gerade bekommen, dann haben wir noch eingelegte gesalzene Kirschen. Einfach nur mal die drei Beispiele. Aus denen wollen wir einen Hauptgang haben, der dann noch eine gewisse Gewürzwelt hat. Die Schwarzwurzel darf nicht zu cremig sein, weil das Gericht davor zum Beispiel etwas süffiger ist und so weiter. Es wird also eher, man muss sich vorstellen, wie die Farben für ein Bild hingestellt. Und wir sagen vielleicht, welche Intention oder wie groß das Bild werden muss. Aber mehr machen wir noch nicht. Das ist der Tobi und ich gemeinschaftlich eben mit dem Joshi. Und der Joshi sagt immer, welche frischen Lebensmittel bekommen wir noch. So, jetzt gehen wir auseinander. Das heißt, der Tobias geht mit diesem Geschmacksmustern zum Ferdinand. Das ist unser aktiver Küchenchef im Restaurant Aura mit den 2 Sternen. Und dann bespricht er das mit ihm noch einmal. Und dann beginnt er mit dem Küchenteam über 3, 4 Wochen lang immer die einzelnen Gänge zu kochen, einzelne Dinge zu probieren und, und. Das heißt, es gibt quasi die Zielvorgabe, sprich wieder die Farben, aber das Bild ist noch nicht gemalt. Und das beginnen die zu malen. Und es gibt dann wieder einen Termin, der ist in der Regel so 3, 4 Wochen eben später, wo ich dann im Restaurant das Menü esse. Das heißt, in diesen Wochen, wenn ich zwischen die Küche durchgehe und was sehe, was die gerade machen und tun, ist es mir nicht erlaubt, zu probieren, ein mimisches Spiel zu machen. Irgendetwas. Ich frage nicht, ich tue nicht, ich sehe und bin quasi und entziehe mich dann sofort der Situation. Weil wenn ich jetzt etwas mache, unterbreche ich die Freiheit der kreativen Leistung, die sie jetzt haben. Weil wir haben ja das Ziel genannt, der Tobi und ich. Und der Tobi begleitet quasi das Küchenteam, ich darf das nicht. Weil sonst kommen wir uns ins Gehege. Das ist unklug. Das ist einfach unklug. Mhm. So, das bedeutet also, die Lösung und viele kulinarischen Gedanken, die wir wie eine Schwarmintelligenz aus unserem Team wie herausfiltern, die kommt dann in die Gerichte rein. Und 4 Wochen später probiere ich das dann im Restaurant. Und das ist auch wichtig. Ich habe das früher mal in der Küche gegessen. Und dann gehe ich ins eigene Restaurant essen. Mhm. Ja, so, ich würde sagen, alle 2 Monate. Und dann esse ich die Gerichte und das ganze Menü und dann lasse ich das alles auf mich wirken. Mhm. Wo fehlt vielleicht was? Wo müssen wir uns entwickeln? Was ist wie gut? Und so weiter. Und ich melde mich immer mit einem falschen Namen an.
Du bist dein eigener Testesser,
sozusagen. Ja, ja, aber ich sage dann nämlich, ich möchte den Tisch und dann wissen sie es auch schon. Aber das ist eher so ein Gag bei uns. Und ich habe dann festgestellt, dass das irgendwie das Essen anders schmeckt wie sonst. Und ich habe das ja früh in der Küche probiert. Mhm. Und das Zentrum im Hirn, das Geschmack verarbeitet und das Zentrum, was Geräusche verarbeitet, liegt genau nebeneinander. Und deswegen behaupte ich auch, dass du beim Heavy-Metal-Konzert keine Champagnerprobe machen kannst, weil du so abgelenkt bist, dass du sagst, schmeckt alles nur nach Apfelsaft. Ja, also das macht was mit dir. Mhm. Und in der Küche waren zu viele Geräusche.
Okay.
Und dann habe ich das für mich persönlich erkannt, habe gesagt, wir müssen ins Restaurant gehen. Dann probiere ich das quasi im Restaurant das Menü durch. Und jedes einzelne Gericht ist der Tobi und ich dann da, plus das Team. Wir stehen quasi drumherum. Mhm. Und dann erkläre ich, was ich gerade von der Anfangsidee, die ja vor 4 Wochen war, die jetzt ungefiltert ist, weil ich in dem Entstehungsprozess nicht drin bin, bin ich quasi nicht betriebsblind mit dem eigenen Gericht. Das ist so, als wenn du als Journalistin, wenn du sagst, schreib mir einen Text und liest ihn am Schluss, ist es was anderes, als wenn du zwischendrin mitliest. Absolut. Und irgendwann verlierst du nämlich dich selber oder die Ursprungsidee. Mhm. Und das vermeiden wir so. Mhm. Und dadurch, dass ich dann in dem Moment über dieses Gericht rede und wir stimmen das dann in dem Moment ab, manchmal haben wir Kleinigkeiten, manchmal müssen wir gar nichts machen, manchmal haben wir aber auch größere Baustellen. Das wird da geklärt. Mhm. Und weil das Team das ja gekocht hat und ihre Lösung war für dieses Ziel und wir das da besprechen, geht es quasi intrinsisch, alles, was ich dann dazu sage, die finale Abstimmung bei Ihnen in Herz und Hirn hinein. Mhm. Weil es ja auch ihr es war. Mhm. Es ist quasi, es wird total verstanden in dem Moment. Und das ist eine Mischung aus, kann man sagen, eigentlich einem Controlling-System, weil wir die Fehler, die du brauchst, um ein Menü zu entwickeln, im geschützten Raum machst, also bevor es der Gast bekommt. Und gleichzeitig ist es auch eine Talentschmiede. Wenn du jemanden fragst, was kannst du besonders gut, dann werden die Leute anfangen zu überlegen. Mhm. Wenn du sagst, was kannst du nicht, dann wissen sie in der Regel 3 bis 5 Sachen. Wir sind immer drauf geprägt, immer ständig auf diesen Abersatz, was wir nicht können, wo ist der Fehler. Da werden wir immer drauf gedrängt, damit wir verlieren quasi den Blick für das, was besonders gut ist. Mhm. Und das wissen meine Mitarbeiter auch nicht von sich selber. Aber wenn du natürlich so eine Entwicklung machst, dann suchen die sich einfach automatisch die Dinge, die sie können. Und der eine kann vielleicht besser handwerklich, der andere kann vielleicht schöner anrichten, der dritte ist vielleicht aromatisch besser, einer ist vielleicht der Tüftler. Und so nach einem halben, dreiviertel Jahr legen die quasi ihr Talent frei, ohne dass sie es wissen. Und jetzt musst du natürlich das erkennen und genau dieses Talent fördern. Deswegen ist der Yoshi auch der Yoshi. Mhm. Und so weiter. Und mehrere. Und das Ganze kommt bei dieser Menüentwicklung eigentlich zusammen. Und das Allerwichtigste ist, in dem Moment, wo das Menü dann läuft, kennen es alle. Jeder weiß, was er machen muss. Du musst quasi nichts mehr tunen. Du musst nur noch die Prozesse optimieren. Mhm. Und spielt überhaupt keine Rolle, wenn ich an einem Tag wie heute in der wahrscheinlich wichtigsten Geschäftszeit der Gastronomie nicht da bin, weil ich weiß, dass jeder, der das da kocht, eigentlich sein Gericht mitkocht. Und das macht was mit dir und das macht was anders. Und das ist eigentlich die Philosophie, die nur 20 Jahre gedauert hat, bis wir sie entwickelt haben. Also es ging ganz schnell.
Ganz schnell.
Ja.
Was kannst du daran am allerbesten? Hast du so einen wahnsinnig ausgeprägten Gaumen, dass du sagst, du kannst einfach mehr schmecken als andere? Oder hast du so ein gutes Vorstellungsvermögen? Wenn du sagst, weiß ich nicht, eine gesalzene Kirsche und Schwarzwurzeln und Reh, dann sehe ich das vor meinem inneren Auge. Ich habe eine Ahnung, wie das schmecken könnte, aber es ist nur eine Ahnung. Bei dir klingt das ja so, als ob du dir eigentlich schon auf der Zunge vorstellen kannst, wie das schmecken muss. Ist das so?
Korrekt. Und deswegen ist ja auch das Schöne, überrascht zu sein, wenn sie das übertreffen. Mhm. Also man hat natürlich eine gewisse Vorstellung, aber hat natürlich auch immer wieder damit was zu tun, wenn du in deinem Alltag steckst, dann fällt es dir natürlich auch mal schwer, da rauszubrechen. Das ist logisch. Das geht nicht. Das ist auch ein Unterschied, ob du im Betrieb arbeitest oder am Betrieb. Mhm. Das ist meiner Meinung nach eine der wichtigsten Dinge, die ich Unternehmern im Grunde nur anbieten kann. Schaut, dass ihr in dem normalen Ablauf der Prozesse nicht wichtig seid. Die Firma, der Betrieb muss vom Tagesgeschehen möglichst ohne euch laufen. Hm. Dann beginnt eigentlich erst das, was ihr tut. Das ist für einen Handwerker das Schlimmste, was du sagen kannst, weil das ist ja, warum du diesen Beruf gemacht hast. Das ist das Besondere, warum du ja darin aufblühst. Und jetzt plötzlich musst du das eigentlich abgeben und musst es von außen betrachten und musst andere ertüchtigen, dass sie es vielleicht so gut können wie du. Und deswegen fällt es mir vielleicht leichter, größer zu denken, während ich das probiere, weil ich es dann auch vielleicht nationaler oder internationaler in dem Moment vergleichen kann. Aber gleichzeitig bin ich der Wächter der eigenen Philosophie, weil es macht ja keinen Sinn, anderen Leuten nachzukochen. Das Wichtigste ist ja, dass du deine eigene Idee, Philosophie pointiert und mit Kraft eben auf diesen Teller bekommst.
Mhm. Ist es das, was dir den Stern gebracht hat? Nicht nur nachzukochen, sondern was Eigenes zu entwickeln?
Also die schönste Situation, oder mache ich mal andersrum, ich habe mal gelernt, das Problem ist die Lösung. Das ist ein Satz, wo du sagst, verstehe ich erstmal nicht. Der ist aber extrem wichtig. Einfach mal abspeichern, Problem ist die Lösung. Problem ist zum Beispiel, dass der Tobi, ich und der Joschi, wenn man so sehen möchte, bei uns kamen nicht viele Kollegen vorbei. In München, in Frankfurt, Hamburg, Berlin, da, wenn du ein Restaurant hast und hast einmal in der Woche irgendeinen Kollegen von irgendwo anders da, dann könntest du dich mit dem immer unterhalten. Haben wir nicht. Also das heißt, wir haben uns nie mit jemand anders unterhalten können. Wir mussten genügend uns selbst sein. Und genau das Problem war die Lösung. Das bedeutet, wir haben über die Dinge anders geredet. Wir haben mehr Kraft für unsere eigene Philosophie nutzen können, weil wir von außen keine Störungen hatten. Weil kein anderer Kollege herkommt, der sowieso nie die Wahrheit sagt. Ja? Oder irgend so. Also es gibt ja Journalisten, da finde ich mal ganz schön, beim Rheingau-Gourmet-Festival hat einer gesagt, der Spargel schmeckt aber sehr gut. Habe ich gesagt, ja, das ist Schwarzwurzel. und dann habe ich gesagt, aber Sie müssen das doch schon öfters probiert haben. Und dann sagt er zu mir, na, die anderen wollten alle nicht hinkommen. Dann haben sie gesagt, Erich, du grillst doch so gern, geh du halt dahin. Ich mache normalerweise Sport, hat er gesagt. Ne? Also, gesagt, ja, genau. Und der schreibt dann nachher, die Portionen waren klein, dabei war es das Amüsgöl. Aber kommt vor. Aber dadurch, dass wir uns so singular um uns selbst kümmern mussten, haben wir auch eine Klarheit für unsere Philosophie und Idee entwickelt, die nicht von außen, wie soll man sagen, gerüttelt wurde. Mhm. Ja.
Was jetzt so kleinere Kollegenzeitungen schreiben, lassen wir mal außen vor. Es gibt eine Veröffentlichung, auf die du wirklich was gibst. Und das ist der Guide Michelin, der die Sterne vergibt. Das ist das Haus, das eigentlich darüber entscheidet, wer zu den ganz Großen in der Branche gehört und wer nicht. Kannst du erklären, was die anders machen als alle anderen und warum denen so vertraut wird? Warum setzen die den Goldstandard?
Also sie sind bemüht, so objektiv wie möglich zu arbeiten. Mhm. Bemüht meine ich deshalb, weil es ja nie eine Objektivität beim Essen geben kann. Das geht ja eigentlich nicht. Aber es gibt handwerkliche Dinge und es gibt natürlich schon auch Prämissen, wo du sagst, da kannst du schon messen. Mhm. Und sie sind deswegen für mich so objektiv, weil sie sich nicht von irgendwas anderem abhängig machen. Also sie müssen zum Beispiel, es gibt ja auch andere Guides, die sind davon schon abhängig, dass dieses Buch verkauft wird. Mhm. Und damit ist es natürlich dann auch interessant zu überlegen, wer nutzt mir denn, wenn ich ihn besonders gut betrachte oder vielleicht besonders schlecht betrachte, mit Aufmerksamkeit, dass irgendwas verkauft wird. Also es war mal, das muss man sich mal vorstellen, das hat nicht der Guide Michelin, das muss ich ganz klar sagen, es war ein anderer großer Guide. Lockdown 2020, in der ersten Woche, wo der Lockdown dann gelockert wurde, durften wir ja nur bis 20 Uhr aufmachen. In der zweiten oder dritten Woche dann bis 22 Uhr, wenn wir uns daran erinnern. Und wir haben uns gefreut, 20 Uhr, okay, dann haben wir mit dem Menü damals um 16 Uhr begonnen. In dieser ersten Woche, wo 4 Monate zu war, kam ein Chefredakteur von so einem Guide, wo du sagst, kann man machen, aber in der Unseriosität sind wir schon nah dran, weil da also ein Team zu messen ist schon eine Nummer, aber steht ihm frei. Mhm. Dann hat diese Person, Chefredakteur, draußen nach 20 Uhr mit dem Tobias noch ein Bier am Brunnener Marktplatz getrunken. Und jetzt stellen wir uns mal vor, der sagt, wenn ihr mich zur Premiere zu Richard Wagner bringt, werdet ihr Koch des Jahres.
Das ist dreist.
Und wir sind nicht Koch des Jahres geworden, weil ich mir gedacht habe, der kann sich mal schön draußen die Nase platt drücken, wenn alle da drüben über den roten Teppich von den Wagner-Festspielen läuft. Du bestimmt nicht. Da passiert bei mir was, das ist das fränkische Urgestein, charakterliche Drecksau-Nummer. Da bin ich. Da sage ich, na. Und da habe ich so eine hohe, wirklich Abscheu davor. So hoch. Aber sag mal, es ist ja jetzt auch fast 5 Jahre her. Ich werde auch keine Namen nennen, niemals. Das wäre unseriös, das möchte ich nicht. Das ist aber, da ist Michelin um Welten davon entfernt. Mhm. Auch die haben Druck, aber sie gehen mit einer anderen Offenheit um. Also es gab eine Zeit, da konntest du bei Michelin im Büro, das war damals in Karlsruhe, bei der Reifenfirma Michelin, ne? Also Michelin ist ja Michelin, also ist halt nur eine französisch, das eine ist halt verdeutscht, ne? Und dann bist du zu diesem Reifenwerk hingefahren, hast einen Termin gemacht, damals mit dem Chefredakteur. Ich habe damals mit der Frau Kasper, das war die erste Chefredakteurin, die ist dann, glaube ich, irgendwie nach Frankreich. Man weiß nicht, wo sie jetzt hin ist. Angeblich heißt es schon, dass die den asiatischen Markt zum Beispiel mitbetreut. Und da konnte man Termine machen. Und da hat man sich in so einem schmucklosen Tagungsraum getroffen. Und dann wurde darüber geredet. Und dann, es wurde nicht offengelegt, was gegessen wurde, aber es wurde darüber gesprochen, wie gewertet wurde. Also ich habe immer gedacht, es gibt 1, 2, 3 Sterne. Nee, es gibt 0, minus 1, 1, plus 1. Minus 2, 2, plus 2, 3. Also die machen Abstufungen, wo ich mir gedacht habe, Donnerwetter. Ja, und dann haben die gesagt, also bei der Vorspeise waren wir zum Beispiel auf einen zweiten Stern damals. Da waren wir auf plus 1, da waren wir auf minus 2. Also wir waren gut dabei. Mhm. Hat er gesagt, machen Sie sich keine Gedanken. Sag ich, nein, ich bin ja nicht da, um mir Gedanken zu machen, sondern für den Austausch. Mhm. Und allein, dass du dir die Möglichkeit hattest, mit einem Chefredakteur da einfach einmal zu sprechen, in einer neutralen Ebene auf Augenhöhe. Und sie sagen auch, wir sind keine Betriebsberater, aber wir können Ihnen sagen, wir waren da und ich kann Ihnen sagen, der Inspektor war da sehr zufrieden. Mhm. Und dann einfach auch über den Rhythmus zum Beispiel zu sprechen, wie passiert was. Und die haben mir damals ganz klar zu mir gesagt, ich habe ja gesagt, ich kann nicht immer da sein. Sagte, Hermann, das ist uns doch egal, ob Sie da sind oder nicht. Hauptsache, es schmeckt. Und das ist schon einfach, da so zu hören, das ist eine belastbare Aussage. Und es gibt da keine Nebelkerzen, sondern es gab da eine Klarheit und Offenheit, die ich bei Michelin echt beachte, beachtenswert finde, muss ich echt sagen.
Ja. Es hat ja ein paar Jahre gedauert bis zum zweiten Stern.
Ja.
Weißt du, was den Ausschlag gegeben hat, dass ihr ihn bekommen habt? Also was habt ihr anders gemacht als vorher, dass es dann geklappt hat?
Also ich sag mal Mindset. Ja, das ist vielleicht jetzt nicht das, was man glaubt, hören zu wollen. Aber es war so, 2019 haben wir bekommen. Das heißt, du kriegst ihn ja quasi im Jahr 2018 dann aufs darauffolgende Jahr. Das ist ja immer im Zukunftsmoment. Und ich würde sagen, so 2015 hat der Tobias und ich haben geschlossen, es macht Sinn, dass wir unsere Bemühungen, was die Kulinarik angeht, ein Ziel setzen. Und es wäre zum Beispiel so, die Qualitätsstufe des zweiten Sterns zu erreichen. Jetzt ist es wichtig, dass man jetzt nicht die Hochnäsigkeit macht und sagt, wir wollen jetzt den zweiten Stern, den holen wir uns jetzt mal. So funktioniert es nicht. Es funktioniert aber auch nicht so, dass du dein eigenes Glück davon abhängig machst, dass die Damen und Herren Inspektoren das so gut finden, dass du einen zweiten Stern bekommst. Weil sonst musst du aufpassen, dass du nicht unglücklich wirst in deinem Leben. Weil du läufst ja jemanden anderen Entscheidung hinterher. Das ist etwas ganz Wichtiges auch, um bei dir bleiben zu können. Das heißt, ich habe gesagt, okay, Tobias, wir legen los. Wir schauen das. Wir sind in einem Jahr in 5, 6 verschiedene Restaurants gegangen und haben auch da quasi beschlossen, wie werden wir das machen. Da war der Yoshi zum Beispiel, unser Food Scout, ein großer Systemlöser, in dem Fall, dass er bei unseren Schalter mit umgelegt hat, weil der damals aus dem Tropenhaus grüne Papaya mitgebracht hat zum Beispiel. Die war so gut, dass wir zum ersten Mal auch verstanden haben, wir müssen uns jetzt nicht verkünsteln, sondern wir müssen mehr bei uns bleiben. Das klingt jetzt ein bisschen absurd, weil das könnte man vorher wissen, aber du hast ja einen Prozess. Und das war für uns so, wo wir dann losgelegt haben, mit den Landwirten immer mehr zu arbeiten und so weiter. Und wir haben 2017 in diesen 2 Jahren viel gearbeitet, viel gemacht. Und ich habe 2017 das Menü wieder gegessen und habe gesagt, passt mal auf, Leute, ich finde, wir sind es wert. Also ich bin der Meinung, wir wären auf dem 2-Sterne-Niveau. Ob wir sind, weiß ich nicht. Das muss Michelin jetzt bestätigen, aber ich finde, wir dürfen es spüren. Und jetzt beginnt die Mindset-Geschichte, wo wir einen grandiosen Fehler gemacht haben. Muss man wirklich sagen, wir haben ja jeden Abend wir stehen in der Gruppe zusammen, eine Viertelstunde. Es nennt sich Power Briefing. Und man muss sich das ein wenig vorstellen, das ist so wie fast das Einpeitschen, als wenn du jetzt ein Fußballspiel machst. Mhm. Nicht ganz so dramatisch, aber so in dieser Art und Weise. Das hat durchaus eine sehr unternehmerische Didaktik. Das ist, kann man vielleicht mal anders mal besprechen, ist ein Systemlöser, auch ein sehr guter. Und am Schluss haben wir immer einen Satz gerufen. Und der erste Satz, den wir gerufen haben, ist, wir geben Gas, reach for the stars. Mhm. Super Satz. So, 2017 kommt der Michelin, wir kriegen keinen 2. Stern, alle maßlos enttäuscht. Mhm. Natürlich, weil ich die Fallhöhe auch aufgebaut habe, weil ich gesagt habe, wir sind es wert. Mhm. So. Ich bin unterwegs im Auto und denke mir, wir sind sowas von unfassbar blöd. Natürlich, wir geben Gas, reach for the stars, wir greifen nach den Sternen. Das heißt, wir haben mit dem Mindset alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Und wir haben das bekommen. Jetzt mache ich einen kleinen Schlenkerer, bevor ich die Lösung sage, was wir gemacht haben. Per Steinbrück, ein paar werden ihn noch kennen, der wollte mal Kanzler werden. Mhm. Und dann hatte der ein Interview, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es für die Zeit war oder ob es für ein Magazin für die Süddeutsche oder Frankfurter war, das weiß ich nicht mehr. Es war eine Einlage in dieser Zeitung, die auch farblich ist. Und da war er vorne drauf, mit versteinerter Miene einen Stinkefinger gezeigt. Vorne drauf. Ich weiß noch, war ein Riesenaufschrei. Und alle haben gesagt, jetzt hat er die Kanzlerschaft verloren.
Das klingt nach Zeitmagazin.
Könnte sein.
Interview ohne Worte.
Nein, er hat schon den Text da drin gehabt. Aber, aber es war vorne drauf. Und dann gab es 2-3 Tage später Doppelseite in einer Zeitung, wo Prominente zu dem Stinkefinger vom Herrn vom Per Steinbrück gefragt wurden. Und dann habe ich eigentlich, es waren immer so kleine Kasterl, ne? Und da habe ich nur die Prominenten gelesen. Weil du ja schon weißt, wer was sagt, ne, so nach dem Motto. Und dann stolper ich über den Bassisten Tote Hosen oder Ärzte. So, die sind ja von der Historie her, also in Bayern wären die schon sehr links. Ne? Mhm. Naja, ist so. Und da habe ich mir gedacht, na, der wird doch jetzt sagen, sensationell, endlich einmal einer. Und das habe ich gedacht, nein. Der Bassist von dieser linksorientierten Rockband hat geschrieben, es war für ihn ganz klar, dass in dem Moment die Kanzlerschaft vorbei ist. Weil wenn du Kanzler werden möchtest, musst du dich ab dem Tag so verhalten, als wärst du es schon. Das habe ich mich erinnert, weil das war vorher. Und das ist genau der Punkt. Ich habe gesagt, Tobias, wir müssen das machen wie die Bayern. Das ist immer, damit kann man am einfachsten bei uns das erklären. Das muss man sagen. Mit Fußball kann man das erklären, das verstehen die immer so. Da habe ich gesagt, schau, die Bayern haben es geschafft, ihren gesamten Gegnern ganz klar eins zu sagen, mir san mir. Und in den letzten 5 Minuten schießen wir übrigens ein Tor, könnt ihr machen, was ihr wollt. Jetzt passieren 2 Dinge. Die Bayern sagen, Gott sei Dank, endlich die letzten 5 Minuten, jetzt können wir ein Tor schießen. Und die anderen sagen, Gottes Willen, die schießen jetzt gleich ein Tor. Jetzt könnte man sagen, ja, das ist albern. Nein, ist es nicht. Leverkusen hat es bewiesen. Wer ist in Leverkusen Alonso? Wo hat er es mitgenommen von den Bayern? Der hat nichts anderes gemacht. Ich meine, gut, die Schiedsrichter haben auch 8 Minuten nachspielen lassen, bis die dann endlich bei Leverkusen ein Tor gespielt haben. Also das war schon auch so. Aber dieses Mindset war's. Und dann habe ich gesagt, wir brauchen ein anderes Mindset. Wir brauchen einen anderen Satz. Wir müssen uns so verhalten, als haben wir 2 Sterne. Und dann haben wir eine Woche später den Satz geändert, den wir abends rufen, der da lautet, an uns kommt keiner vorbei, wir haben 2. Man muss sagen, wir stehen so auf einfache Reime. Ja,
das klingt ganz so.
Und das ist einfach so. Wir haben einfach gesagt, wir haben mal 2. Lass es uns einfach so tun, als hätten wir sie. Was soll's? Und wenn wir sie nie kriegen würden, wir fühlen sie. Mhm. Ja, und dann war es nicht mehr zu verhindern. Ja, kann man so sagen, ja.
jetzt bist du ja nicht der Erste in deiner Familie, der Sterne eingesammelt hat,
ja,
sondern dein Vater hatte auch schon einen. Und die Geschichte deiner Eltern ist ja eine sehr tragische. Du hast ein Buch geschrieben, wo du da sehr, sehr offen mit umgehst. Deine Eltern sind gestorben bei einem schweren Autounfall. Dein Vater sofort, deine Mutter erst Monate später. Da warst du gerade 9 Jahre alt.
Genau,
also sehr
1980,
klein. Ja. Genau, ist gar nicht weit von hier passiert, an der B22, Nähe von Bamberg. Dieses Erlebnis hat ja dein Leben total auf den Kopf gestellt damals und auch deine ganze Familie, den ganzen Betrieb. Du hast in deinem Buch geschrieben, dass es sein kann, so blöd wie es klingt, dass der Tod deiner Eltern erst dazu geführt hat, dass du überhaupt so erfolgreich geworden bist und dass du diesen Weg so gegangen bist, wie du ihn gegangen bist. Kannst du das erklären?
Naja, also es folgt natürlich erst einmal der Logik automatisch, dass wenn du ja so etwas hast, veränderst du dich ja. Mhm. Und man kann ja auch keinen Vergleich bringen, weil es ja auch keinen Vergleich gibt. Aber also man muss vielleicht sehen, als ich in den Kindergarten früher gegangen bin, habe ich ja nicht meine Mutter zum Kindergarten gebracht, sondern die Monika Lottes, das war unsere Hausdame. Die Hausdame, die Monika, also ich bin aus meinem Zimmer raus, habe gesagt, Monika, bist du schon da? Und dann sagte ich, trinke gleich mal meinen Kaffee, ich komme gleich. Dann hat die mich zum Kindergarten gebracht und wenn die nachmittags frei hatte, haben die vergessen, mich abzuholen. Und ist verrückt, ne? Psychisch ist mir nichts passiert. Das erklär heute mal jemanden. Die würden sagen, doch. Naja, egal. Und so ging es ja weiter. Der Gramphans, mit dem Gramphans unser Hausmeister. Ja, mit dem Gramphans, da bin ich durch jedes Zimmer durch. Ja, ich habe genagelt und gefeilt. Ich habe alles drum und dran. Ich habe auf dem VW Pritschenwagen quasi am Fischweiher vom Hans das Autofahren gelernt. Also das bedeutet, und so kann man es eigentlich weitermachen, dass ich die Marion an der Rezeption, die hat mir immer meinen Kaber gemacht. Da war ich, also früh, wenn ich dann in die Schulshow gegangen bin, da war ich lieber bei der Marion, weil die Gertrud, die Kaltmamsel, hat den immer mit Wasser gemacht. Die Marion hat mit Milch gemacht. Natürlich. Bedeutet, ich hatte ein Umfeld von damals von Mitarbeitern, wo es die Grenze zwischen Familie, privaten Miteinander komplett verschwommen ist. Ja, also wenn meine Eltern im Urlaub gefahren sind, war ich bei der Monika Lottes, da haben wir halt einmal eine Woche, hab da mit gewohnt. Oder also das heißt, es gab von meiner Seite aus nie Angestellte, weil ich von so vielen Leuten so behandelt wurde, als wäre ich ihr Sohn gewesen. Also das ist auch der Jürgen Bayer, unser Küchenchef, der ja über 12 Jahre da war. Bei dem habe ich Schafkopf spielen gelernt und so weiter. Da war ich auch mit quasi, wenn der aufs Schafkopf-Turnier gegangen war, war ich mit dabei. Und ich wurde immer so behandelt, als wäre ich auch seins ein Stück weit. Aber nie in der übergriffigen Geschichte, sondern immer in der respektvollen. Und jetzt, und deswegen wäre ich wahrscheinlich nie so weit gekommen, weil genau das schafft ja bei mir diese Befähigung des Vertrauens, dass zum Beispiel ein Tobias Baetz, ein Joshi Oswald und jetzt könnte ich weitergehen, x Namen, eine Sabine Raubach, eine Britta Gutmann, eine Sabine Krogemann, in München, in Nürnberg, der Michael Seitz, die Natascha Seitz und so geht es weiter. Es sind Leute, die teilweise 20, 25, 15 Jahre da sind. Und ich verhalte mich jetzt quasi umgekehrt. Ich habe eine 180-Grad-Wende. Ich tue genau das, wie ich es damals gelernt habe, und gebe das ein Stück weit zurück. Und das ist natürlich für manche auch nicht einholbar, weil sie intrinsisch dieses Vertrauen nicht mitbringen können. Also dieser Erfolgsmoment liegt quasi in mir, in den Erfahrungen, die ich da gemacht habe. Und das schafft natürlich schon auch mal Enttäuschungen, um Gottes Willen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass die letzten 50 Jahre oder halt, wo ich jetzt halt dran bin, letzten 30 Jahre jetzt da immer so durchgegangen und alles edel Sonnenschein. Also wir haben schon auch ein paar Dinge gehabt, wo du sagst, mein lieber Herr Gesangsverein. Aber so würde ich mal sagen, darauf ist dieser Satz eigentlich in der Erklärung zurückzuführen.
Ja. Du bist auch selber Vater?
Ja.
Hast, Paul und Sarah, deine Kinder.
Hanna.
Ja. Wie komme ich auf Sarah? Verzeih.
Ja, das steht da irgendwo noch mit drin. Es ist so toll, dass so Wikipedia und Co. so viele Fehler drin stehen. Aber die kannst du nicht ändern. Das änderst und dann eine Woche später dreht es wieder einer zurück.
Also, jedenfalls Hanna, nicht
ja,
Sarah.
Ja.
Was glaubst du, wie hat das deine Vaterrolle beeinflusst, dass du selber mehrere Vaterfiguren hattest, aber deinen eigenen Vater nicht?
Also ich glaube eigentlich, also dadurch, dass ich ja bis ich 9 war, meinen Vater hatte. Und danach war ja mein Opa noch da. Also es ist nicht so, dass ich eine Vaterrolle auch familiär nicht hatte. Wenn man das so sehen möchte, war auch mein Onkel als Familienmitglied und meine Tante da. Also da gibt es kein Vakuum. Mhm. Also manche sagen, sie hatten keinen Vater und deswegen ist es so. Das glaube ich, so ging es mir nicht. Mhm. So ging es mir nicht. Aber es ist natürlich schon so, dass du einfach ein Stück weit schon einen anderen Blick aufs Leben auch hast. Das ist natürlich klar, ja, logisch. Das ist aber auch schwer jetzt zu greifen und zu erklären. Ne? Ich habe halt auch gern immer Blödsinn gemacht mit meinen Kindern. Also all das, was man mitmachen darf.
Das hast du
ja gemacht. Also zum Beispiel mit dem Stift jetzt erst einmal schön auf der Tapete ein Bild hinmalen, dann gehen wir Eis essen. Ne? Ja, das habe ich schon so gemacht. Haben halt ein Bild drüber gehängt, dann passt schon wieder.
Ja. Dann kommt auf die Stelle der Tapete
Na,
an.
Genau.
Du hast gerade selber gesagt, es ist nicht immer nur alles eitel Sonnenschein gewesen. Es gab auch ein paar wirklich harte Zeiten. Eine davon war, als du kurz vorm 40. Geburtstag auf einmal eine, ich nenne es mal, eine beinahe Krebsdiagnose bekommen hast.
Ja, es war eine echte.
Es war eine echte. Also,
ja, ja.
Du bist dann...
Das Ding hieß Merkel-Zell-Karzinom.
Am Arm.
Ja, ja, am Arm. Und ich weiß auch, warum das den Namen Merkel trägt, mein lieber Gesangsverein. Also...
Was ist da passiert mit dir? Also als du diese Diagnose bekommen hast, was ist dir damals durch den Kopf gegangen?
Naja, da schaltest du schon auf einen ganz speziellen Modus, weil ich war ja durch Küchenschlacht, also ZDF und so weiter, also das ist vor 13 Jahren gewesen oder fast 14. Und damals war es schon so, dass ich mir gedacht habe, es ist nicht gut, wenn das jetzt jemand mitkriegt. Denn in dem Moment, wo ich zum Beispiel, es kann ja sein, dass ein Sender sagt, Mensch, Hermann, kümmern Sie sich mal um Ihre Gesundheit, was ja Ihre Fürsorgepflicht natürlich auch nachkommen würde. Machen Sie mal eine Pause. Und ich wollte auf gar keinen Fall eine Medienpause machen. Medienpause hätte für uns bedeutet, dass uns kaum greifbar, wie geht es denn mit dem Geschäft weiter? Und vor allem, weißt du, dann kommt vielleicht irgendwie die Yellow Press daher und sagt, Krebsdrama in Würzburg, Starkoch, unheilbar, oder was auch immer, keine Ahnung, ja. Und dann habe ich gedacht, das wäre richtig blöd, weil wenn die dich dann sehen, dann haben die kein gutes Gefühl. Dann sagt ein Sender, naja, aber den können wir jetzt auch nicht mehr zeigen. Das ist ja, die haben ja kein gutes Gefühl. Also das ist ja so eine, das ist ja so eine blöde Verkettung dann. Ja? So, also habe ich mir gedacht, es macht schon mal Sinn, wenn es keiner mitkriegt. Und jetzt habe ich ja im Grunde, wir haben das ja operativ verändert. Das am Arm, das schaut so aus. Ich sage immer, wenn einer sagt, was hast du denn da für Lücke? Ich sage, ja, es kommt vom Tauchen, hat er heimlich mal gebissen. Ja. Manche glauben es, ja, als würde ich tauchen, gell? Ne? Aber Gott sei Dank habe ich auch keine Chemo gebraucht. Bestrahlung musste man machen. Das war natürlich schon anstrengend, weil ich weiß noch, ich bin früh in Bayreuth zur Bestrahlung, bin dann zum Flughafen gefahren nach Nürnberg, bin dann nach Hamburg geflogen, dann haben wir Aufzeichnung gemacht, abends wieder zurück, früh die Bestrahlung, das habe ich so 3-4 Tage hintereinander gemacht, da bist du schon auch durch. Jetzt war das glücklicherweise alles Richtung Sommer und Juli, August ist dann Pause. Und damit konnte ich das auch ganz gut aushalten. Aber ich habe das einfach niemandem gesagt, um im Grunde die betriebliche Struktur zu schützen. Ja? Das ist natürlich auch etwas, das habe ich vollkommen gelernt, das ist vollkommen klar. Das ist, wenn da irgendwas am Boden unten liegt, dann habe ich mich gebückt, um das aufzuheben. Das habe ich gelernt. Der Betrieb war und ist der wichtigste Konkon für die Familie, für den Unternehmer. Das ist im Grunde ein Betonwerk, was, also man würde mal sagen, Star Trek-Leute würden sagen, es ist wie Borg, da ist man kumuliert. Das bedeutet, man kann das Leben, also das Herz und dieses Beton eigentlich nicht voneinander trennen. Das ist etwas, was ineinander läuft. Und da war es mir ganz klar, also ich musste quasi diesen Betrieb ein Stück weit einfach schützen.
Wird dir diese Verantwortung je zu viel? Weil du bist ja einfach das Gesicht und eine Marke. Dein Name steht für ganz viel. Da hängen Arbeitsplätze dran. Da hängt der ganze, wie du es gerade gesagt hast, der ganze Betrieb, das Unternehmen dran. Ist dir das je auf die Nerven gegangen? Hast du je gedacht, boah, ich hätte auch einfach mal gerne so einen 9-to-5-Job, wo ich abends Feierabend mache und sage, so jetzt Feierabend, der Rest interessiert mich nicht.
Also Feierabend, ja, aber 9-to-5, ja, ich habe ja so viele verschiedene Jobs, dass ich verschwimmt es ja. Also ich habe ja, wenn ich so sehen will, 9-to-5 und dann geht es von 5-to-9 nochmal weiter.
Allerdings.
Aber ich würde, wenn ich jetzt Nein sagen würde, wäre es natürlich gelogen, weil das ja gar nicht geht. Kein Mensch, glaube ich, ist in seinem Beruf immer super glücklich und merkt nicht die Verantwortung oder was auch immer. Das geht ja auch gar nicht. Das geht in keiner Beziehung, das geht auch mit sich selber nicht. Aber grundsätzlich kann ich sagen, dadurch, dass ich es immer verstanden habe, alles immer den nächsten Schritt nicht alleine zu gehen, sondern immer mit Leuten an meiner Seite ist auch etwas passiert, dass die schönen Dinge, also wenn du Fußballweltmeister wirst, dann feierst du mit einem ganzen Team und zwar jahrzehntelang. Ja? Wenn du als Tennisspieler irgendwie Wimbledon oder was auch immer gewinnst, dann bist du relativ alleine mit diesem Moment. Und das heißt, in den schwierigen Dingen, wo ich dann mal sage, manchmal wird es da zu viel, kannst du dich auch erfreuen, dass du so eine Gruppe hast. Und wenn du mal vielleicht eine Phase hast, wo es nicht so gut drauf ist, kannst du dich automatisch ein Stück weit zurückziehen, ohne dass irgendjemand was merkt. Das heißt, du baust dir ja auch selber so wegen einem doppelten Boden mit ein. Das heißt, das ist auch eine Chance. Aber ganz klar, die tägliche Verantwortung ist natürlich da und die kannst du nicht wegdiskutieren und die steckt da und die schwebt auch mal drüber, im Positiven wie im Negativen. Und der hat das Negative, muss man ganz klar sagen, also diese 16. März 2020 mit Lockdown und Co., das war jetzt keine Zeit, die ich nochmal brauche. Mhm. Auch wenn es unser Erfolg, also das hat uns zum größten Erfolg überhaupt erst gebracht. Die Lockdown-Phasen haben uns das war der Brandbeschleuniger für alles. Für die schlechten Dinge, die wir schnell abgesetzt haben und für die guten Dinge, die wir anders nie entwickeln hätten können. Jedenfalls in der Geschwindigkeit und vielleicht auch nicht, weil wir es mussten. Also, wir sind heute, ich möchte diese Lockdowns und was wir daraus gemacht haben, nicht missen. Die haben uns unternehmerisch, menschlich nach vorne gebracht. Aber, ich möchte sie, was die Kraft angeht, das zu machen, kein zweites Mal mehr erleben. Weil das ist so wie eine Feder bei einem Auto. Die geht halt, du kannst halt, weiß ich nicht, tausendmal über diese Ruckelpiste fahren und irgendwann mal wird der Federweg auch ein bisschen weiter und ein bisschen länger. Das heißt also, du merkst schon den Ermüdungsbruch, was kannst du als Mensch mental und von der Kraft aushalten. Und da waren diese 2-3 Jahre, eigentlich ging das ja bis 23 irgendwie, also muss man echt sagen, das war schon so, dass du sagst, ja, macht schon Sinn, dass vorbei ist. Und deswegen ist es auch, ich bin ja nicht wetterfühlig. Wetter macht mir nichts aus. Ob das jetzt ein tolles oder schlechtes Wetter ist, hat auf meine Gefühlslage null Einfluss, weil es nicht, das ist Physik, das ist größer, das ist nicht menschengemacht, da kann ich nichts dran ändern und deswegen hat es keinen Einfluss. Und das ist zum Beispiel, Politik hat bei mir einen großen Einfluss auf mein Befinden. Ja, muss ich ganz klar sagen. Deswegen ist es natürlich schon so, die wirtschaftlichen Dinge, singular jetzt mal betrachtet, die jetzt da gerade in Deutschland auf dem Weg liegen, die machen mir kein gutes Gefühl. Ja, und das ist schon, da habe ich zum Beispiel auch schon auch Sorgen. Ja, und das sind Sorgen, die meine Mitarbeiter nicht spüren und nicht spüren können und auch nicht sollen. Das muss ich ihnen auch abnehmen.
Das ist die unternehmerische Verantwortung, die du dann
trägst. Ja, absolut, absolut. Ja.
Wie gehst du dann damit um, wenn du da Sorge hast? Hast du einen Plan B, den du dann schreibst? Versuchst du einfach hinter dich zu schieben und erstmal den Tag hinter dich zu kriegen? Was machst du, wenn es dir, wenn es dir flau im Magen wird?
Ja, da habe ich jetzt natürlich eine gute Position, weil ich eben gesagt habe, dass ich im Alltag nicht mehr wichtig bin. Also wie heute habe ich einen Kochkurs gemacht, den muss ich natürlich schon machen. Es gibt schon so Dinge, wenn ich irgendwo vor der Kamera bin oder wenn ich bei euch eingeladen bin, kann ich jetzt nicht sagen, ich fühle mich gerade schlecht. Aber so vom normalen Alltag bin ich ja relativ frei. Und jetzt muss man verstehen, diese schlechten Gefühlslagen, die man hat, also vom Gefühl her, man hat ja gar nicht so viel. Man hat Wut, man hat Trauer, man hat Freude, Liebe und dann gibt es, glaube ich, noch irgendwas, weiß ich nicht mehr. Das sind die Gefühle. Viel mehr hast du quasi gar nicht. Wir haben unsere eigene Interpretation natürlich. Mhm. So, das heißt, dieses Angstgefühl ist mit Trauer gleichzusetzen. Und jetzt habe ich gelernt, du hast da nur eine Chance. Du musst eigentlich es zulassen. Nein, ich muss es anders machen. Trauer oder diese Gefühlslage, die dich aus deiner Komfortzone rausnimmt, ist wie ein reißender Fluss. Da fällst du jetzt rein, da kannst du nichts dagegen machen. Also keine Chance. Jetzt kannst du dagegen anschwimmen, aber du wirst eigentlich nur kraftlos. Also lass dich für diesen Moment, bei Trauer ist es, glaube ich, gut zu erklären, weil wir das alle schon erlebt haben, lass dich ein Stück weit einfach, lass die Trauer zu, lass dich mitreißen und schau, dass du so schnell wie möglich an Land kommst. Weil der reißende Fluss wird automatisch, je länger der geht, je breiter der dann wird, wird er ruhiger. Das heißt, wenn es Momente gibt, wo ich sage, Donnerwetter, ich glaube, das ist jetzt irgendwie, da dreht sich's im Schädel, das ist gerade nicht gut für Herz und Seele, dann muss ich mich dem einfach entziehen, es gefühlt zulassen, um zu wissen, und das ist das Wichtige, um zu wissen, in 2-3 Stunden oder morgen geht's dir besser. Das weiß man in der Situation eigentlich, aber oft hilft einem das nicht, weil man weil man die Chance nicht hat, es zuzulassen. Es wird auch wieder besser. Mhm. Und das funktioniert eigentlich. Also das ist so eine Art Eigentherapie, kann man sagen. Ne? Und zwar einfach das Vertrauen zum Leben zu haben. Mhm. Die ist ein typisch deutsches Wort, Super-GAU. Also GAU heißt größt anzunehmender Unfall. Es gibt keinen super größt anzunehmenden Unfall, aber es ist halt so. Das heißt, wenn du in dieser GAU-Situation mehr oder weniger drin bist, dann kannst du dir eigentlich einfach auch mal sagen, in 99,9% aller Fälle sind alle meine Befürchtungen, also die großen, nicht eingetreten. Mhm. Nie. Und das, wenn du das dann zulässt in dein Herz und deine Seele, dann hast du das Vertrauen zu sagen, okay, jetzt geht's halt nicht gerade so gut, aber später dann wieder besser. Vielleicht auch, manchmal dauert es auch nur eine Stunde oder mal zwei. Ja. Das waren in den Phasen von Corona schon auch, das war dann, und was auch hilft, ist natürlich Wein.
Ja. Und Schokolade.
Natürlich nur bester Frankenwein. Silvaner vielleicht, cheers. Ja.
Wenn ich durch die Stadt gehe und einen richtig schlechten Tag habe, gibt es relativ wenige Leute, die mich erkennen und sagen, guck mal, da läuft die Andrea, boah, die sieht ja schlecht gelaunt aus. Wenn du durch die Stadt läufst, dann denken die Leute, boah, ist der unfreundlich, den kenne ich aus dem Fernsehen doch ganz anders. Du wirst erkannt, du wirst gesehen, du wirst angesprochen. Du hast diese öffentliche Rolle. Nervt die dich manchmal?
So, ja.
Verzweifelter Blick nach unten.
Nee, es ist schön, dass wir vorher über mein Leben gesprochen haben. Mhm. Sonst würde man sich das nicht erklären lassen. Ich kenne es nicht anders, angesprochen zu werden. Also, Beispiel: Hotel, 5 Jahre, kommt einer vom Service. Ne, der Oberkellner sagt: Geh mal an den Tisch 3, sind Freunde von deinem Vater, sag mal Hallo. Mhm. Gehe ich dahin, sage: Schönen guten Tag, ich bin der Klar vom Udo Herrmann. Und so, ja, wunderbar, danke schön. Alle Gäste, die ins Hotel gegangen sind, haben mich ja quasi gekannt. Mhm. Ich sie ja nicht. Mhm. Jetzt haben die mich manchmal angesprochen und ich auch sie manchmal, gerade wenn ich beim Frühstück was gemacht habe oder. Bedeutet, auch wenn ich in Würzberg war, den Klar vom Posthotel, den haben alle gekannt. Wenn irgendjemand was ausgefressen hat, mich haben sie immer natürlich entdeckt. Das heißt, ich war schon immer beobachtet. Mhm. Das klingt jetzt total doof, dass wenn ich sage, wenn ich hier durch die Straßen gehe, ist es genauso, wie es früher auch war. Das klingt doof, weil dann denkt man sich, was für ein Gockel. Ist aber nicht so gemeint. Das ist einfach, dass ich es gar nicht anders gefühlt kenne. Jetzt gibt es natürlich schon Situationen, wo ich sage, jetzt geht's mir echt langsam auf den Bäcker. Und dann muss ich, und jetzt ist meine Verantwortung, dann muss ich gehen. Mhm. Ja, wenn ich ein Teil des Medienspektakels bin, und ich bin es sehr gerne, und ich bin dem Fernsehen sehr, sehr dankbar, wir werden nicht das, was wir jetzt sind. Fernsehen hat uns so viele Gäste und Möglichkeiten gegeben, hat uns in aller Bescheidenheit wirklich mit viel Arbeit dahin bringen lassen. Fernsehen war für uns ein ganz wichtiger Türöffner. Und deswegen darfst du erstmal dankbar sein, wenn du erkannt wirst. Weil dann hat ja auch jemand das gesehen. Und wenn sie dich ansprechen, ist es in der Regel so, dass sie dich mögen. Mhm. Selten ist es anders. Ja, wirklich, wirklich selten. Da bin ich auch sehr dankbar dafür. Und dann musst du das auch akzeptieren. Und wenn dir das zu viel ist, naja, dann musst du halt gehen. Mhm. Ja, also auf ein Oktoberfest werde ich abends um 18 Uhr nicht sein. Vor allem, wenn die dann alle am Sitzen haben. Geh mal her, mein Freund, schau mal da. Nee, das brauche ich dann auch nicht. Also, da muss ich halt von 14 bis 18 Uhr gehen, sage ich halt einfach mal. Ja. Also, da muss auch schon ich mich drauf einstellen, wenn ich halt aufs Kulmbacher Bierfest gehe. Ne, dann gehe ich halt Nachmittag. Mhm. Habe ich ja mehr Platz, verstehst du? Ja? Ne? Da ist das Händel auch noch ein wenig saftiger, ne? Nicht so trocken, ist ja wurscht. Aber, und das ist natürlich dann, damit musst du dann auch leben. Und dem komme ich eigentlich gut nahe, und es gibt schon Momente, da wird es ein bisschen schwieriger, aber das ist Gott sei Dank selten. Mhm. Aber da musst du professionell sein. Ja.
Das heißt, du warst es immer gewohnt, erkannt zu werden, aber es ist ja schon ein Unterschied, ob du in Würzberg erkannt wirst oder ob du in München erkannt wirst oder in Berlin.
Ja, da sind sie netter.
In Würzberg oder in München?
Nein, in München sind sie netter, in Berlin bin ich nicht so häufig. Mhm. Der Berliner ist ja auch, also Kundenfreundlichkeit heißt ja in Berlin, dass der Kunde freundlich ist. Die sind anders drauf. Da, wenn ich mir mit Tim Raue über Berlin spreche und so, dann denke ich mir mal, ich weiß nicht genau, wie, da, das ist so, aus bayerischer Sicht ist Berlin Sodom und Gomorra.
Das stimmt.
Ich gehe doch da nicht hin, wenn ich nicht muss. Wobei ich, das war auch toll, 2023 war ich im Juli vom Deutschen Bundestag und habe an so einer Aktion, das waren so Foodtrucks aufgebaut und man hat die Bundestagsabgeordneten plus ihre Teams eingeladen, ihre Mittagspause da zu haben. Und dann habe ich mich 2,5 Stunden lang mit FDP, SPD, Grünen, ja, CSU, sag mal, aber da braucht man sich nicht viel unterhalten, weil die waren froh, dass sie einen aus Bayern getroffen haben. Und die waren ja schon auf der, also ich war dort wegen der Mehrwertsteuer. Mhm. Und auch zu sagen, Leute, ihr müsst uns mal ein bisschen mehr die Wochenarbeitszeit geben, weil sonst wir kommen ständig in der Ordnungswidrigkeit. Das ist wahnsinnig schwierig, das hinzukriegen. Was das für uns für einen Aufwand bedeutet, ist irre. Und das war unglaublich ernüchternd, was ich da erlebt habe. Es gibt da die Behauptung, dass sich Politiker nicht fürs Volk interessieren, sondern nur für ihre Partei. Jetzt war ich da oben, haben wir gedacht, 2,5 Stunden Gespräche, 1:1. Und ich kann einfach nur sagen, stimmt. Es stimmt. Es ist absolut erschütternd. Ich habe mich mit einem unterhalten. Ich sage jetzt ganz bewusst keine Partei, weil das auch Quatsch ist, weil das sich eigentlich wie rumdreht. Der wirklich zu mir gesagt hat, ja, aber wirklich in den Ton, ja, das hat die Opposition vorgeschlagen. Was sie vorschlagen, machen wir grundsätzlich nicht. Nein. Hermann, Mindestlohn habe ich meine Meinung dazu. Na. So. Das ist schon ernüchternd. Mhm. Also, das ist schon ernüchternd. Also, und ja, also deswegen Berlin, super Erlebnisse. Super.
Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ja, wann ist dir bewusst geworden, dass du jetzt einer von den Prominenten bist, die früher zu den Festspielen bei dir im Hotel waren?
Habe ich bis heute noch nicht festgestellt. das ist es auch. Ich habe das bis heute noch nicht, ich merke das gar nicht. Es ist ja die Sabine Krogemann mit dabei, die seit fast 10 Jahren mein persönliches Büro macht. Ich habe ja keine E-Mail-Adresse. Mich erreicht man ja nicht. Ja, das ist so herrlich. Also ich habe ein Handy und also was ich mache, ist mit WhatsApp in Sprachnachrichten, weil da hörst du den Tonfall. Also es ist super, ja, Management bei Sprachnachricht. Und die Sabine erklärt mir nachher immer, wenn wir irgendwo waren, dass sie sagt, na, da haben die jetzt schon alle geschaut. Und sage ich, ich habe niemanden gesehen. Also ich krieg das nicht mit. Ich sehe das nicht. Ich merke das einfach nicht. Ich merke das nicht. Also ich merke, wenn ich hier reinkomme, dass sie herschauen, aber weil sie mich halt anschauen. Mhm. Na, also es ist aber nicht, also ich kann es nicht erklären, es ist einfach so. Ja, das würde aber nicht bedeuten, dass ich uneitel bin. Das möchte ich jetzt auch nicht sagen. Ja? Also, und jetzt müssen wir aufpassen, aber es ist einfach so. Ich spüre das einfach nicht.
Das klingt sehr entspannt.
Ja, ist auch so. Wenn du das selber nicht merkst, dann ist das wurscht. Ja.
Ja. Du bist wahnsinnig viel im Fernsehen. The Taste machst du schon wirklich lange. Und wenn ich das so richtig gelesen habe, liebst du diese Sendung auch sehr. Also du sagst, ist dir egal, ob du einen Vertrag kriegst. Du gehst da einfach hin und machst weiter mit. Sie müssen sich quasi raustragen, damit du da nicht mehr weiter mitmachen.
Ich habe zu dem Sat.1-Chef habe ich immer gesagt, weil wir kriegen ja jährlich die Verträge. Weil die ja jährlich überprüfen, wie muss die Jury zusammengestellt sein. Und ich habe gesagt, das könnt ihr schon mal machen, dass es mir keinen Vertrag gibt, aber ich komme dann trotzdem. Und den vierten Mann, den er anstatt von mir habt, den fange ich halt weg, der wird irgendwo weggesperrt, ist mir wurscht, 3 Wochen lang und dann habt ihr keinen, dann müsst ihr mich wieder nehmen. Wenn ihr mich loshaben wollt, dann mit einer einstweiligen Verfügung.
Schon ein bisschen kriminelle Energie
voll bei dir, ne? Naja, also hör mal. Na, also so geht's ja auch nicht, ne? Einstweilige Verfügung, dann kriegen sie mich vom Studio weg, ja.
Warum liebst du diese Sendung so?
Weil sie im Grunde genau das, weil ich da das machen darf oder muss, wie man es sieht oder gefragt ist bei mir als Person, was ich im Grunde mein ganzes Leben tue. Ich schaue mir die Kandidaten an. Wenn wir das erste Mal kochen, geht es darum, möglichst schnell zu erkennen, was kann der besonders gut und was kann er nicht. Und dann reden wir nur über das, was er kann. Das, was er nicht kann, machen wir uns bewusst, dass wir es möglichst ausschließen. Und schauen hin, dass das, was er kann, so groß wie möglich wird. Weil dann ist automatisch die Fehlerquote kleiner, ist ja logisch.
Wie in deinem Team wieder, ne?
Genau. Und ich mache nichts anderes als das, was ich mein ganzes Leben lang eigentlich mache. Und versuche diese Menschen einfach zu ertüchtigen, ihr bestes Selbst zu sein. Und das treibt mich an. Das macht mir im Grunde Spaß. Ja. Und vor allem, ich ärgere unheimlich gern Kollegen.
Das merkt man. Ja. Du liebst das, oder? Ja. Also das ist wie hast du es neulich irgendwo genannt? Humormobbing.
Voll.
Sehr schönes Wort.
Humormobbing, ja.
Ja, wie ernst ist das? Also neulich hast du ja Tim Melzer mal ordentlich angeschrien in einer Sendung. Da ging es schon ganz schön zur Sache. Wie viel Show ist das und wie echt ist das in so einem Moment?
In dem Moment ist es echt, ja. Also diese Sendung Melzer Hermann liefert ab, die war vor 2 Wochen, glaube ich, sonntags. Genau. Die haben wir im Sommer gedreht und es war sein Wunsch, dass wir nochmal gemeinschaftlich so auch an einem gemeinschaftlichen Herd stehen. Weil er wollte einfach noch einmal, dass wir das einfach so tun. Also noch einmal heißt, weil wir sonst bei Kitchen sind wir auf zwei Welten. Bei Taste kann er nicht mehr hin, weil er bei Vox ist und so. Es gibt nicht so viele Dinger. Und ich bin jetzt nicht unbedingt so der Typ, wo ich sage, komm, lass uns eine Liefersendung machen. Aber ich sage, okay, ich mache mit. Mhm. Ja, okay. Also gut. Und wenn du dich sehr magst, kannst du dich besonders gut necken, Humormobbing, kappeln, wie man es auch immer nennen möchte. Weil das eine andere Nähe dann hat, es geht dann auch anders in das Herz und du kannst auch anders drüber lachen. Mhm. Und das ist eigentlich das, was ich am liebsten auch mit, weil Melzer hat einen sehr schönen Humor. Manchmal ist er drüber, aber er passt sich auch immer sein Gegenüber an. Mhm. Und diese Sendung, und da war ich total überrascht und sehr stolz, war die beste Quote seit 3 Jahren. Ja, und das hätte jetzt, glaube ich, die wenigsten so erwartet. Aber das hat einfach damit was zu tun, dass wir, so wie wir es gemacht haben, wir waren nicht zu krawallig, zu laut und haben uns gegenseitig die Hosen runtergezogen. Sondern wir haben erstmal wirklich gut gekocht. Er musste auch gut kochen. Das hat ihm auch gut angetrieben. Wir waren sehr auf dem Punkt und wir haben unseren ganz speziellen Humor laufen lassen. Mhm. Und das war ganz interessant. Das fand ich ganz schön, dass quasi der etwas zurückhaltende, nicht ganz so krachende, derbe, aber vielleicht mit dem Skalpell gezogene, schöne, fränkische Humor, dass der plötzlich ein bisschen mehr on vogue ist als eben genau dieses krachende hau mal drauf mit der Hand auf die Schwatten. Ne?
Ja. Du bist ja ganz oft mit anderen Kollegen im Fernsehen. Du hast mal bei Kerners Köche fast in der Silvestersendung das Studio in Flammen gesetzt. Also ja, ja. Da gibt es ja herrliche Geschichten. Ich empfehle allen deine Biografie, die sich da ein bisschen mehr einlesen wollen.
Haben wir übrigens in Kulmbach beim Plassen Verlag, ja, und eine Prise Wahnsinn, haben wir das gemacht. Ich wollte es nur sagen.
Kein Problem. Wir nehmen wenn ich einen Werbeblock für den Newsletter machen darf, darfst du einen für dein Buch machen. Kein Problem. Stell dir mal vor, du darfst dir zum Geburtstag ein Menü wünschen. Und jeder deiner Kollegen, deiner Fernsehkoch-Kollegen, darf einen Gang kochen. Hm. Wer macht welchen Gang und warum?
Also erstmal vielen herzlichen Dank. Endlich mal, also man wird oft gefragt von irgendetwas, aber das ist eine sehr schöne, eine sehr spannende Frage, die mich auch ein Stück weit aus meiner Komfortzone rausholt.
Yippie.
Wie viele Gänge soll das Menü haben?
Sagen wir mal 8.
8?
Du hast ja viele Kollegen. Wir sind doch in der Sternengastronomie unterwegs hier.
Also gut, pass auf. Machen wir es mal so. Ich finde, Alexander Kumpner macht auf alle Fälle mal die Vorspeise, weil er einer der besten Köche ist, die bei The Taste auch sind. Bei The Taste ist es schwierig zu zeigen, was man eigentlich wirklich so drauf hat. Das muss man mal ganz klar sagen. Und der kann die Aromen, ich nehme noch einmal dieses Skalpell daher, wirklich mit dem Skalpell gezogen ziehen. Mhm. Richtig gut. Und ein guter Handwerker, ganz fleißiger Kerl. Also damit fangen wir an. Haben wir mal die Vorspeise. Dann würde ich einmal sagen, den ersten Zwischengang, den soll der Larver mal machen. Und er kann es einfach machen, der soll irgendwas mit Kaviar machen. Weil der Johann kann sehr opulent einfach arbeiten und er kann mit diesen Spitzenprodukten auch so gut umgehen. Und es gibt keinen, der die Produkte, wenn der die so in die Hand nimmt, der macht das immer so. Der macht immer so ein wenig am Schneidbrett und dann macht er so.
Das stimmt.
Wahnsinn. Ja. Und dann, und du glaubst es und irgendwie 10 Minuten macht irgendwas, du siehst nicht so, plötzlich ist es fertig. Und es ist echt toll. Also das ist ein wahnsinnig guter Koch. Wirklich, wahnsinnig, vor allem über diese fast 40 Jahre, wo er da ist. Ich hoffe, ich tue ihn jetzt nicht unrecht, vielleicht sind es nur 30, ich weiß es gar nicht. Aber wirklich toll. Also der macht den Kaviargang. Dann würde ich mal sagen, jetzt müssen wir mal, Stefan Marquardt, mein alter Kumpel. Wir waren ja mal gemeinschaftlich auch in einem Italiener, Trattoria Lavinia, in den Schweizer Stuben. Und ich möchte, dass er einen Pastagang macht. Mhm. Und weil der so eine wahnsinnig große, der hat das beste Herz, der hat so ein italienisches Herz. Und wenn der die Cucina Casalinga, also die italienische Hausfrauenküche macht, die wir beide gelernt haben, damals von unserem Vorbild Adalbert Schmidt, wenn der die macht, dann weinst du vor Freude. Und ich finde, dann wird es auch mal Zeit für Tränen nach dem dritten Gang. So, der vierte Gang, jetzt muss ich mir erst mal schauen, wer mir überhaupt noch einfällt. Ne?
Ja.
Der vierte Gang macht der Roland Trettl. Und Roland hat international durch das Hangar 7 so spektakuläre Produkte weltweit kennengelernt und ist ein so vollendeter Koch. Er hat einfach wirklich zu viel gesehen. Fast ist es schade, dass er so brillant ist, dass er in dem Konzept mit dem Hangar 7, was er so lange gemacht hat, nie seine komplette Eigenständigkeit, außer, glaube ich, 2 Monate im Jahr, zeigen konnte. Aber er hat ein Produktverständnis, das ist einmalig. Und ich möchte, dass er wirklich mir aus Japan was zubereitet. Er hat einmal 2 Jahre in Tokio gewohnt. Und da möchte ich mal eine japanische Küche haben, weil die so ja präzise auf den Punkt ist. So, 5. Gang ist der Hauptgang. Und da möchte ich mich selber schützen. Das muss der Tim Raue machen. Weil da weiß ich, da brauchen wir uns keine Gedanken machen. Raue kocht, damit gut. Ja, da werden wir auch nicht reden drüber. Okay. Nein, Tim Raue ist auch das. Tim hat etwas beachtenswerte, hochintelligenter Typ. Also diese Gossengeschichte, die der immer erzählt, ich weiß nicht, wo der in der Gosse war, aber da muss der im intelligenten Eck der Gosse gewesen sein. Und dadurch, dass der schon immer viel gereist ist, hat er einen extrem guten Horizont, das muss man sagen. Das ist eben genau das, was dir schon gut tut. Und jetzt kommt's. Manche verlieren bei der Größe des Horizonts sich selber. Und das ist ihm nicht passiert, weil er sich selber klar positioniert hat. Der ist so preußisch. Der ist wirklich so preußisch. So machen wir das, das und hier und jenes. Das ist für ihn wichtig, dass er seine Leitplanken hat. Und deswegen muss der den Hauptgang machen. Weil das ist dann quasi der preußische Hauptgang weltweit gedacht. Okay. Ja. So, jetzt haben wir noch 3 Gänge. Und da machen wir mal, haben wir den Melzer schon gehabt?
Nee.
Der ist noch nicht dran. jetzt brauchen wir ein Dessert. Und Dessert, würde ich mal sagen, muss Lea Linster machen. Weil Lea Linster mit diesem luxemburgischen Schmäh sensationell, auch die kocht so, wie man sagen, so saftig, so schwer, so, da isst du eins von diesen Madeleines und du probierst es und dann schaltet sich das Hirn ab und sagt, ich falle jetzt mal kurz ins Koma, weil es ist eh nur Herz. Ja, und das brauchst du dann auch, ne? Weil das ist auch so der Unterschied, die präzise Küche dann im Grunde vom Tim Raue dann hin im Grunde zu Herz pur. So, Cornelia Poletto, die muss auf alle Fälle noch mit dazukommen und die muss natürlich jetzt den ersten Mitternachtssnack machen. Mhm. Ja, den ersten, weil wir feiern ein wenig länger. Wir machen 3. Ja. Cornelia Poletto macht eine Pasta und ich hätte so gerne von ihr Ravioli. Ja, weil das ist auch so handwerklich und das hat so Ravioli, selber gemachte Ravioli. Muss man übrigens sagen, hier in Bamberg endlich mal ein Italiener, ist ja mittlerweile nicht mehr Italiener. Früher hieß es mal italienisch, jetzt heißt er nur noch Vita. Der macht seine Ravioli selber, das ist einfach selber gemacht. Kriegst nicht einmal in München, ja, hier in Bamberg. Also richtig, richtig, richtig gut. Und der hat nämlich nur Mittwoch zu. Das heißt, Sonntag und Montag sitzt wahrscheinlich die Hälfte von seinem Restaurant immer meine Leute aus Würzberg, weil die immer froh sind, dass sie gescheit essen gehen können. Ja, ist so.
Die kriegen also, bei dir so. Ja nichts Vernünftiges. Ne?
Na, wenn wir zu haben, kochen wir nicht für uns selber. So, also Conny, und jetzt haben wir noch 2 Granaten übrig. Melzer und Rosin. Und Melzer, der macht Chili Cheese Sandwiches, so wie in New York, so gegrilltes Fleisch mit Käse drauf, schön so in einem Brioche. Und daneben macht mir der Frank Rosin die abgefahrenste Nordrhein-Westfalen-Currywurst, die man irgendwie kriegen kann. Und jetzt müssen wir nur noch schauen, wer die Bar macht. Weil ab dann wird's lustig.
Dann wird's lustig.
Also Cornelia übergibt quasi den Staffelstab der Freude, weil ab dann wird's lustig. Da muss die Band auch ein wenig lauter drehen.
Okay. Ja. Dann also sind auch ist die laute Musik auch nicht mehr dem Geschmack abträglich.
Naja, das ist vielleicht auch ganz gut, ne?
Ja, dass das jetzt mal nicht Rosin und Melzer
bei Currywurst, ernsthaft, da geht es ja nicht um Geschmack, da geht es um Wirkung. Ja, also das Ding hat so viel Umami und es vibriert im Mund. Das ist ja, da brauchen wir nicht den diffizilen Moment des Unterschieds, sondern nach dem Motto, ich glaube, das war eine Messerspitze Curry auf dieser einen Wurstscheibe zu viel, die einen Hauch zu dunkel am Rand war. Das haben wir ja da nicht. Ja.
Das haben wir da nicht.
Nee.
Alexander, ich würde wahnsinnig gerne noch mindestens 2 Stunden weiter mit dir reden, aber du hast ja bedauerlicherweise einen sehr vollen Terminkalender und musst pünktlich los. Deswegen müssen wir an dieser Stelle
leider, wir haben uns schon leicht überzogen.
Wir haben leicht überzogen.
Wann wollten wir aufhören?
Vor 4 Minuten.
Ach ne, das ist ja lüge.
ich habe die Uhr im Blick, genau. Ja. Ich danke dir sehr, dass du gekommen bist, dass du all diese spannenden Dinge aus deinem Leben erzählt hast, dass du uns jetzt allen den Mund wässrig gemacht hast. Wir wollen jetzt, glaube ich, alle dieses 8-Gänge-Menü von diesen Sterneköchen essen. Und wir hoffen, du kommst mal wieder. Vielen Dank.
Also ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung. Ich meine das auch wirklich so. Ich mache nicht viele Podcasts, weil bei den meisten Podcasts ist es so, jetzt bin ich mal brutal, ja, dass wenn das nicht jemand Tolles moderiert und ich weiß, dass du das machst, dann sind die oft mit dem, den sie eigentlich eingeladen haben, auch mal überfordert. Und dann kommt immer die beste Attitüde. Wenn der Fragende nicht weiter weiß, weißt du, was er dann sagt beim Podcast? Mm-mm. Spannend.
Oh Gott, jetzt muss ich mich kurz fragen, ob ich das schon jemals gesagt habe.
Aber hier nicht. Oder, das ist ja interessant, spannend. Ja, wo ich sage, ne? Also stell bitte eine kritische Frage, mach was drauf, aber sag mir nicht spannend, das weiß ich ja selber, weil ich fühle es ja, ich höre es ja gerade, was auch immer. Also das ist da zum Beispiel, das nervt mich und ich gehe nicht so viele Podcasts, auch deswegen nicht, Achtung, weil ich möchte mich nicht verzetteln. Ja. Und wenn du einen Podcast-Termin einträgst, dann hast du schon wieder einen neuen Termin drin, um den du den nächsten rumbauen musst. Mhm. Das geht ein bisschen gegen die Freiheit. Aber hierher zu fahren, auch weil ich ja die fränkische Fahne überall hisse, wo es irgendwo geht, wie jetzt neulich auch in New York, wo wir ja kochen durften, wäre es schon auch frevelhaft, wenn ich dieser Einladung nicht gefolgt wäre. Ah. Also dann wäre ich aber auch nicht richtig hier in Franken. Und ich würde mal sagen, ich war vor dir da.
Das stimmt, eindeutig. Ja. In jeder Hinsicht.
Dankeschön.
Danke, Alexander.
Das war Fränkischer Talk, ein Podcast von fränkischertag.de. Alle Folgen findet ihr auf www.fränkischer-talk.de oder auf der Plattform, auf der ihr uns jetzt gerade hört. Da gibt es Gespräche zum Beispiel mit Lyrikerin Nora Gomringer, der Sams-Erfinder Paul Maar, der Ex-Bischof Ludwig Schick, der Schlenkerler-Chef Matthias Trumm und Tatortkommissarin Elli Wasserscheid waren auch schon bei mir. Die Aufzeichnung dieser Folge hat ausnahmsweise Eventworks für uns übernommen. Schnitt und Postproduction sind von Matthias Hoch. Die Grafiken sind von Franziska Schäfer und Maximilian Arnold. Mein Name ist Andrea Pauli. Ich bin für Redaktion und Moderation verantwortlich. Wenn ihr Feedback, Fragen oder einen Wunschgast habt, dann schreibt mir an podcast@mgo-lokalemedien.de. Danke fürs Dabeisein. Wir hören uns.